Wir wollen heute miteinander die zwei Losungstexte anschauen, wie sie im Herrenhuter Text vorkommen. Und ich habe ein Bild gewählt, das ich am 19. Dezember aufnehmen durfte. Die meisten erahnen es, es ist der Zürichsee, den wir hier unten haben. Schön auf dem Bachtel oben mit dem Seedamm, da hinten eine Bergkette. Und es war wirklich knietscherot und ich habe gedacht, es war 4 Tage ganz, ganz schönes Wetter gewesen. Und ich dachte, jetzt will ich auch mal noch aus dem Büro raus ein bisschen die Natur geniessen und durfte so eine wunderschöne Abendstimmung haben. Ist irgendwie wie ein Tagesrückblick, oder so ein Sonnenuntergang. Und wir machen heute, jeder für sich vielleicht so ein bisschen, aber einen Jahresrückblick, lassen das alte Jahr ausklingen miteinander. Darum das Bild. In der Herrenhuter Losung heisst es für den heutigen Tag: Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig von dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Die Worte tönen irgendwie so fast wie eine Liebeserklärung, ist mir so im ersten Moment entgegengekommen. Der Text lebt vom Ich und vom Du. Es ist auf Beziehung angelegt, es ist auf das Gegenüber angelegt. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, fängt es an. Und da ist schon die Frage, ja, wer ist denn das Ich? Wer redet denn da in dem Text rein, in dem Abschnitt? Und wir merken, am Schluss spricht der Herr, dein Erlöser. Und weiter später heisst es noch, spricht der Herr, dein Erbarmen. Dein Erbarmer. Also es ist ohne Zweifel Gott, der da selber mit seinen Worten redet und der Prophet Jesaja, was drin steht, einfach als sein Sprachrohr braucht. Gott wird da als dein Erlöser vorgestellt. Erlöser, das ist ja zu früheren Zeiten effektiv einer gewesen, der dich erlöst hat, der dich vielleicht aus der Gefangenschaft, aus der Kriegsgefangenschaft raus erlöst hat, aus der Sklaverei weg, freigekauft hat. Oder man kennt es vielleicht noch von früher her, wenn man irgendwie so 40, 50 Jahre zurückspult, wo man noch am Scheitli-Verbannis spielen waren, dann hat man einen auch können erlösen, wenn man Scheitli umgeworfen hat. Das ist so der Erlöser. Und genau das war der Auftrag ja auch, wo Jesus auf der Erde hatte. Uns Menschen von der Macht, von der Versünd freizukaufen, uns zu erlösen. Es ist also eigentlich niemand anders als Jesus, der diese Liebeserklärung hier aussprechen tut. Er hat schon im Alten Testament durch den Prophet Jesaja geredet, viele hunderte Jahre, bevor er selber dann als Baby auf die Welt gekommen ist. Und die Frage bei einer Liebeserklärung ist natürlich immer, ja, wer ist denn angesprochen? Wer ist da damit gemeint? Das ist nicht ganz so einfach herauszufinden. Es wird nämlich im ganzen Abschnitt vom Kapitel 54, wo es drin steht, wird es nicht erwähnt. Wenn man es auf Hebräisch liest, dann kann man lediglich herausfinden, dass das Du, das angesprochen wird, weiblicher Natur ist, ein weibliches Wesen, das da angeredet wird. Und man muss wirklich 2 Kapitel vorblättern, bis man nachher merkt, wer das angesprochen ist. Es ist dann die Rede von Zion, also vom Jerusalem, der heiligen Stadt. Gott, wo Gott sich zur Zeit vom Alten Testament als seinen Wohnort ausgesucht hat. Allerdings sind da nicht Steine gemeint, auch nicht Strassen von der Stadt, sondern die Bewohner selber. Also das Volk der Juden, das Volk Israel. Und wir, die heute bereits das Neue Testament haben, wir wissen, dass auch wir eingepfropft sind in den Weinstock hinein und der neue Bund, der mit Jesus geschlossen ist, uns da drin auch dürfen angesprochen fühlen, als Jesus-Nachfolger. Die Liebeserklärung aus dem Jesaja-Buch ist also eine Art, ist eine Prophezeiung und mit diesen Worten hat Jesus schon vor 2500 Jahren aufschreiben lassen, was er uns Christen heute noch möchte sagen. Doch was ist der Inhalt dieser Liebeserklärung? Gott stellt seinen Zorn seiner Gnade gegenüber. Wenn wir im Vers 8 lesen, dann haben wir einen kleinen Augenblick vom Zorn, wo er der ewigen Gnade gegenüberstellen tut. Und das Verhältnis finde ich so wertvoll. Jesus zeigt sich uns da als das grosse Ungleichgewicht zwischen dem Zorn und der Gnade. Gottes Zorn ist klein und ganz schnell vorbei, verglichen mit seiner Gnade, die gross ist, die ewig ist, die alle Zeiten überdauert und besteht. Wenn man jetzt so eine Waage hätte, ich habe nicht so eine, wo kannst du ausnivellieren, du tust da etwas drin und dann tust du so viel Gewicht drauf, bis es nachher stimmt, dann könnte man das vielleicht, Gott ist einmal zornig mit uns, die eine Waagschale tun und man könnte nachher dann in die andere Waagschale Gottes Liebe, Gottes Gnade tun. Es müsste dann ein bisschen schwerer sein. Also etwas richtig Schweres, also Schweres, etwas schön Schweres. Das gibt ein Ungleichgewicht. Wenn du das noch irgendwie reinstellst, in die Waage, dann ist da einer ja oben und sobald du den drauflegst, das Küsse voller Liebe, spickt es da rauf. Also die Liebe von Gott, die Gnade von Gott ist viel, viel, viel überdimensional grösser als der Zorn, so wie er da beschrieben ist. Eben ein kleiner Augenblick vom Zorn. Aber im Alltag hinein weiß ich nicht, ob man das auch immer so erlebt. Ob man das grosse Gewicht da von Gottes Liebe so eins zu eins sieht. Manchmal nimmt man es doch schon auch als ein Ungleichgewicht, aber eben in die andere Richtung wahr. Wie sonst können wir all den Hunger, die Krieg, die Naturkatastrophen, Krankheiten, Verzweiflung oder den Tod erklären? Wenn all das unser Herz schwer macht, wie viel grösser und gewaltiger muss denn Gottes Gnade sein? Wenn Jesus verspricht, dass der Moment der Herausforderung nur eigentlich ein kleiner Augenblick ist. Und wie riesig muss da die Freude der Ewigkeit sein? Der Ewigkeit, die auf uns Jesus-Nachfolger wartet tut. Es ist so gewaltig, dass wir uns keine angemessene Vorstellung davon machen können. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. 70 Jahre kann auch eine kleine Zeit sein, im Vergleich auf die Ewigkeit. Auf Hebräisch heisst es verlassen, asap. Und das ist das gleiche Wort, das Jesus auch am Kreuz braucht. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat Jesus die tiefe Gottverlassenheit von unseren Sünden getragen, damit sie uns erspart bleibt. Und auf die Gnade und Wort ist Verlass. Anders wie bei mir oder bei uns. Wie schnell haben wir doch jemandem etwas versprochen. Und irgendwie bei mir geht es ein bisschen schneller, bis ich nicht mehr daran denke. Bei anderen geht es ein bisschen länger. Aber es kann durchaus sein, dass wir unsere Versprechen wieder mal vergessen tun. Oder wir haben jetzt die Wahlen gehabt und wir kennen Politiker. Vor dem Wahltermin versprechen sie die ganz grossen Sachen. Und was nach der Wahl ist, ist wie auf einem anderen Blatt. Oder sie können längst nicht all das verwirklichen, was sie sich auch vorgenommen haben. Und bei Gott ist das anders. Er ist kein Mensch und erst recht kein Politiker. Sein Versprechen, seine Versprechungen sind absolut verlässlich. Da ist er treu. Auf sein Wort ist Verlass. Und am Schluss von dem Abschnitt im Vers 10 heißt es nachher, denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade, meine Liebe, meine Gnade, soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr deiner Barmen. Welche Auswirkungen haben die unfassbare grosse Liebe Gott in uns? Wenn ich mein vergangenes Jahr anschaue, dann habe ich den einen oder anderen Schnitzer drin. Dann habe ich viele Fehler gemacht. Und ich werde auch im neuen Jahr wieder Fehler machen. Doch Gott ist da nicht nachträgend. Ich kann die Probleme vom Leben mutig anpacken und ich muss nicht mit der ständigen Angst leben, Gott könnte verrückt sein, zornig sein für immer und ewig, sich von mir zurückziehen, wenn ich mal etwas falsch mache. In diesen Worten bekomme ich von Gott selbst von ihm Orientierung und Halt für mein Leben. Was kann mir also Besseres passieren, auch fürs 2024? Und was bedeutet das für dich? Wir haben anhand von diesen Versen gelernt, dass sowohl Gottes Zorn als auch seine Gnade zu seinem Wesen gehören. Einfach in unterschiedlicher Gewichtung. Und ich habe einen spannenden Satz gelesen, den möchte ich mit euch teilen. Der heisst so: Gott macht keine halben Sachen. Wenn wir seinen Zorn ernst nehmen, sollten wir es auch mit seiner Gnade tun. Ups. Und kannst du mir nochmal die Folie 3 bringen? Danke vielmals. Und wenn seine Gnade für uns wichtig ist, darf uns auch sein Zorn nicht egal sein. Und je nachdem, ich weiss nicht, auf welchem Ohr dass du eher die Verse liest oder die Ziele liest. Ob du eher der bist, der sagst, ja, es ist ein zorniger Gott, oder ob für dich Gnade ganz wichtig ist. Wenn wir seinen Zorn ernst nehmen, sollten wir es auch mit seiner Gnade tun. Und wenn seine Gnade für uns wichtig ist, darf uns auch sein Zorn nicht egal sein. Ich lasse euch einfach so einen kleinen Moment über die zwei Sätze nachzudenken. Bei der Herrenhuterlosung ist es ja so, dass wir einen Text aus dem Alten Testament haben. Das ist der aus dem Jesaja. Und einen aus dem Neuen Testament. Und der schließt da gerade nahtlos an. Der steht im 2. Thessalonicher, im 2. Kapitel. Dort lesen wir: Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, uns unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat, durch Gnade. Er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Wenn wir so 2024 vor uns haben, finde ich das, dann spricht mich das an. Ja, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass ich tröstet bin und dass ich mutig und hoffnungsvoll durch Gnade von Gott getragen bin und gestärkt wird in meinem Schaffen, in meinem Tun, wo auch immer ich dran bin. Das ist eine Art Antwort vom Neuen Testament auf den Jesaja-Text, den wir vorher angeschaut haben. In all dem, was wir bis dahin gehört haben, wollen wir eins mitnehmen. Nämlich, dass Gottes Gnade unendlich viel grösser ist als sein Zorn. Und so können wir tröstet und mit Mut und Kraft und Elan das Jahr 2024 in Angriff nehmen. Wenn wir vorher schauen, sind wir uns bewusst, dass wir Gottes Hilfe und Stärke auf unser neues Jahr so dringend nötig haben. Weil so vieles ist doch ungewiss. Wir wissen einfach nicht, wie es weitergeht, was alles auf uns warten wird. Das eine und das andere können wir vielleicht abschätzen, sehen wir so ein bisschen. Aber wie geht es mit dem Krieg in der Ukraine weiter? Findet er ein Ende im 24? Endlich ein Ende. Oder wie lange bekriegen sich Israel und Hamas noch? Ist das jetzt der letzte grosse Aufstand und nachher gibt es eine friedliche Lösung? Oder wie geht es mit unserer Kaufkraft weiter? Nimmt die Teuerung weiter zu? Wie soll ich nur die höheren Stromkosten, die explodierenden Krankenkassenprämien und die steigenden Mietzinserhöhungen zahlen? Alles Fragen, die aufkommen, wenn wir ins 24 führen schauen. Auch Christen in Thessalonich haben sich einigen Herausforderungen konfrontiert gesehen. Nicht gerade die ich aufgezählt habe, aber unter ihnen ist Verwirrung entstanden. Es sind nämlich falsche Propheten bei ihnen gehabt und die haben gesagt, sie wissen, wenn der Tag vom Herrn ist und wenn Jesus wiederkommt, also das wird unmittelbar, steht unmittelbar davor. Und mit ihren Vorhersagen haben sie die Schwachen in der Gemeinschaft, die Verzweiflung gebracht und Unfrieden in der Gemeinde gestiftet. Und wenn wir heute schauen, das ist irgendwie vor 2000 Jahren geschrieben worden, er ist immer noch nicht gekommen, man wartet immer noch auf das Kommen von Jesus. Und es hat viele weitere Propheten gegeben, die gesagt haben, der Jesus wird sehr bald wiederkommen. Und darum betet der Paulus für Christen da in Thessalonich. Er bittet Gott darum, sie zu trösten und jedem guten Werk sie zu stärken. Meine Frage ist, brauchen nicht auch wir die Kraft und die Stärke, gerade auf das neue Jahr? Dann dürfen wir das Gebet von Paulus auch als Ermutigung und Hoffnung für das neue Jahr mitnehmen. Um Energie und Stärke für die Aufgaben der Zukunft zu bekommen, schaut der Apostel zuerst einmal zurück. Er erinnert sich nämlich daran, was Gott für uns da hat. Er heisst im ersten Teil, er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat. Spürst du es? Du bist von Gott geliebt. Das ist einfach mal die erste Aussage. Der Satz ist kaum zu fassen. Du kannst ihn dir auf die Zunge zergehen lassen. Du bist von Gott geliebt. Alles fängt mit der Liebe von Gott zu dir an. Und das unterscheidet den christlichen Glauben auch von allen anderen Religionen in dieser Welt. Bei Jesus Christus und bei Gott und unserem Vater fängt es nicht mit einer Aufgabenliste an. Wir müssen nicht zuerst irgendwie einen Katalog abarbeiten, damit wir Aufmerksamkeit oder Annahme bekommen. Die Verpflichtung, etwas zu leisten, liegt nicht bei uns. Gott und seine Liebe zu dir sind Ursprung von unserem Glauben. Es war zuerst. Lang bevor ich etwas für Gott konnte tun, hat er uns geliebt. Die Liebe behaltet er nicht für sich, sondern er zeigt und beweist sie. Im Römer 5 kommen wir nach, steht, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott hat dich geliebt. Er liebt dich. Und die Liebe zu seinen Kindern fängt nicht erst gestern an, sondern bereits von Ewigkeit. Der Prophet Jeremia beschreibt es im 31. Kapitel wie folgt. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Wenn das gemerkt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Und die hört im Laufe der Weltgeschichte nicht auf. Gott liebt dich noch immer, denn er ändert sich nicht. Und Jesus selber sagt im Johannesevangelium, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Auf die Gottesliebe verweist der Paulus, wenn er an die Zukunft denkt, wenn er vorher schaut. Und bevor er Thessalonicher zu guten Werken und Taten ermutigt, blickt er eben zuerst zurück und stellt die Liebe fest. Und so lesen wir es in der heutigen Losung im 2. Thessalonicher. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat. Dass Jesus Christus und Gott, der Vater, uns liebt, ist ein Wunder. Wie kann das sein? Sicher nicht, weil wir einen guten Lebenslauf vorzuweisen haben. Oder was auch immer. Nein, er liebt uns, wo wir noch Sünder gewesen sind. Gott liebt, weil die Quelle von seiner Liebe nicht in uns zu finden ist, sondern in ihm selber. Es heisst ja am Anfang, er selbst aber. Also es liegt in ihm inne. Gottes Liebe zu seinen Kind ist in ihm selber zu finden. Nicht bei uns, als seinen Kind. Und dafür können wir ihm immer wieder Danke sagen. Wir können uns sicher sein, dass die Liebe nicht aufhört, weil er sich selber niemals untreu wird. Vergiss es nicht in dem Kampf, in dem du gerade bist, oder in deinen Sorgen vielleicht auch, wenn du vorher schaust, in die Zukunft, ins neue Jahr hinein. Gott liebt dich. Du bist geliebt, du bist tröstet und du bist gestärkt. Aber nicht nur. Es ist nicht nur, dass Gott uns liebt, er hat uns auch beschenkt. Das kommt nachher im zweiten Teil zum Ausdruck. Wenn es da heisst, und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat. Gott gibt uns einen ewigen Trost. Als er uns, als er uns gefunden hat, sind wir elend und bejammernswert gewesen. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, wie es gewesen ist, wo Gott dich durch seinen Heiligen Geist von deiner Sünde überführt hat, wo du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast. Ich weiss nicht, ob das ein Moment war, wo du einfach so nebenher geschwind gemacht hast oder ob es nicht eher ein Prozess war, wo du länger gerungen hast, gekämpft hast und dich schlussendlich dafür entschieden hast, alles auf die Jesuskarte zu setzen. Ich habe das recht intensiv erlebt als Teenie. Ich weiss noch gut, es war eine Evangelisationswoche von Bruchrisch. Wir hatten Studenten vom TSC gehabt. In Wald, in der Kishona, und die haben viel investiert in dieser Woche, viel Ausseneinsätze gehabt und auch am Abend selber sind sie immer da gewesen. Und ich habe immer noch am Abend mit einem Studenten geredet gehabt. Und ich habe gewusst in meinem Leben, ich müsste eigentlich wieder aufräumen. Ich müsste mich bewusst Jesus zuwenden. Und das war ein Kampf gewesen. Am letzten Abend, ich habe es immer vor mich hergeschoben, am letzten Abend haben wir noch bis tief in die Nacht habe ich mit dem Studenten noch diskutiert gehabt, bis morgen um 2 und ich habe geschlottert, am ganzen Körper zittert und die Augen sind mir gelaufen, die Tränen sind mir runtergekullert und ich habe gewusst, jetzt ist der Moment da, wo ich den Widerstand aufgebe, wo ich den Widerstand zu meinen, ich könne alles selber aufgeben habe und gesagt habe, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche nur dich. Du bist mir alles. Und wie wohl hat das tun, nachher die Worte zu hören, die mir der Student zugesprochen hat, aus dem Johannes 3, wo es heisst, wer an mich glaubt, wird nicht gerichtet. Das ist so ein ewiger Trost. Mit dem Trost sind nicht alle von den Nöten oder Herausforderungen in meinem Leben weggeblasen gewesen. Sicher hatte ich sie da immer wieder Sorgen auch gehabt, doch sein Trost war immer da gewesen. Auch jetzt. Auch in den Stürmen, wo bis da eine zu bewältigen gegolten hat. Wir sind tröstet, du bist auch tröstet, weil Gott uns liebt, weil Jesus uns liebt, für uns gestorben ist und unsere Schuld auf sich genommen hat. Du bist tröstet, wie es da heisst in dem Vers, weil seine Verheißungen und Zusagen nicht von uns und unserem Leben abhängen wird, sondern alleine von Gott. Du bist tröstet, weil unser Glaube auf dem Fels von Jesus Christus steht und nicht auf dem Treibsand von unseren eigenen Bemühungen. Du bist tröstet, weil Jesus am Kreuz gerufen hat, es ist vollbracht. Du musst selber nicht. Du bist tröstet, weil uns alle Dinge zum Besten dienen. Du bist tröstet, weil wir sicher sind, denn Jesus sagt, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Und er lebt in Ewigkeit und drum an mir, mit und durch ihn. Und mit Jesus gibt es auch eine gute Hoffnung. Hoffnung, die auf die Zukunft gerichtet ist. Wenn unsere Zeit auf dieser Erde vorbei ist, werden wir im Himmel bei ihm sein. Er schenkt uns eine Hoffnung, eine gute Hoffnung, eine sichere Hoffnung. Eine verlässliche Hoffnung. Die Welt hat nur geringe, schwache, leere oder betrügerische Hoffnungen auf Lager oder anzubieten. Gottes Hoffnung aber ist gut und sie wird uns nicht enttäuschen. Wir sind also von Gott geliebt und beschenkt und drittens auch von ihm gestärkt. Jesus und der Vater handeln in der Vergangenheit. Doch nicht nur das, Jesus Christus handelt auch jetzt. Denn der Paulus schreibt, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Gottes Trost war nicht nur in der Vergangenheit präsent, sondern er ist auch jetzt in der Gegenwart. Jesus tröstet seine Kinder, er tröstet dich, er tröstet mich und er kommt mit dir, dort wo du bist, am heutigen Abend und im neuen Jahr, wo morgen startet. Und Gott möchte uns nicht oberflächlich glücklich machen. Nein, er tröstet und stärkt uns. Er macht auch unser Herz stark, bereit, wieder Neues in Angriff zu nehmen. Jesus versorgt uns immer wieder mit Trost und Kraft. Das hat auch der Paulus immer wieder erfahren. So schreibt er zum Beispiel der Philipper, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und auf den auferstandenen Jesus Christus versorgen seine Kinder mit der Kraft, die wir brauchen, um die Arbeit zu tun, die er uns anstellt. Er sitzt nicht nur zu Rechten von Gott, vom Vater, tut die Däumchen trüllen und schaut ein bisschen, was wir Menschen da unten machen. Nein, er schenkt uns Trost und Kraft und er tritt bei Gott für uns ein. Doch für was schenkt er uns Trost und Kraft? Er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Der Apostel will nicht, dass Thessalonicher aufhören zu arbeiten, die Hände in den Schoss zu legen und nichts mehr machen, weil eben Jesus ja nächstens kommt. Er will nicht, dass sie verschrecken und nachher aufhören, für Gott zu arbeiten, für ihn da zu sein. Gott möchte nicht, dass wir mit einer depressiven Stimmung ins Jahr 24 gehen und all unsere Evangelisationsbemühungen einstellen. Vielmehr dürfen wir Hoffnung und Trost aus der Liebe von Gott neu schöpfen und uns dem Trost heraus auch wieder neu zu wagen. Gottes Handeln und Stärkung, sowohl in der Vergangenheit wie auch in der Gegenwart und in der Zukunft, führen uns zu Wort und Werk, wofür andere zum Segen werden. Und mit dieser Gewissheit schauen wir hoffnungsvoll aufs neue Jahr führen. Wie es wird, wissen wir nicht. Doch wir dürfen sicher sein, dass Gott uns die nötige Kraft schenken wird. Wir sind also geliebt, haben wir gesagt. Wir sind beschenkt. Wir haben Trost und Hoffnung. Und so wollen wir das neue Jahr getrost und auch voller Hoffnung als geliebte und gestärkte Gotteskind in Angriff nehmen. Zum Beispiel mit dem Vers. Er selber aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat, durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Amen. Ich bete noch mit uns. Danke vielmals, himmlischer Vater, dass du eine unbändigende Liebe für uns hast. Und danke, dass du so ein gnädiger Gott bist, dass deine Gnade viel grösser ist als dein Zorn. Danke, dass du uns Hoffnung schenkst und Hoffnung in unser Herz hineinlegst. Und uns auch immer wieder tröstest, dort, was wir brauchen. Danke, dass du mit uns ins neue Jahr 2024 mit reinkommst, dass du der Gleiche bist. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen.